BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Sonntag wieder mit dabei sind. Der Sachverständigenrat der sogenannten Wirtschaftsweisen hat sein Gutachten vorgelegt. Sie haben es bestimmt gehört, die Prognosen sind nicht rosig. Deutschland steckt nicht in einer konjunkturellen, sondern einer strukturellen Krise. Im Schwerpunkt beschäftigen sich die Wirtschaftsweisen mit den Sozialversicherungen und fordern tiefgreifende Reformen. Was passiert? Wahrscheinlich wenig. Der Bundeskanzler hat eine Rede gehalten, wo er klargemacht hat, es wird den großen Befreiungsschlag nicht geben. Aber, so Merz, wir sollten nicht Trübsal blasen, denn in Wahrheit liegen die guten Jahre noch vor uns. Wie wir diese erreichen, tja, das steht in den Sternen. Offensichtlich brauchen wir mehr politische Führung. Offensichtlich brauchen wir auch mehr Bereitschaft, ein Bild zu definieren, wie denn Deutschland in 10 oder 20 Jahren dastehen soll. Diese Vision braucht das Land. Und über so eine Vision sprechen wir mit dem heutigen Gesprächspartner, der, das ist übrigens sehr interessant, in einem früheren Leben Assistent des Sachverständigenrates war. Er hat also früher die Gutachten maßgeblich mitgeschrieben und schon damals festgestellt, dass wir dazu neigen, uns in Deutschland im Klein-Klein zu verlieren, statt das große Ganze zu beschreiben und anzustreben. Das ist, wie ich finde, hochrelevant, hochaktuell. Ich hoffe, Sie finden das auch so. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
In der vorletzten Woche hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also die Wirtschaftsweisen, das Frühjahrsgutachten 2026 vorgelegt. Rund 250 Seiten ist der Bericht lang und er zeigt, wie ich finde, ein wenig überraschendes, trauriges Bild zum Zustand des Landes.
Die deutsche Wirtschaft entwickelt sich schwach. Im Jahr 2025 hat die Wirtschaftsleistung nach 2 Rezessionsjahren kaum zugenommen. Die Warenexporte sind das 3. Jahr in Folge gesunken. Die privaten Investitionen waren rückläufig und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stagnierte.
3 Jahre fallende Exporte, rückläufige Investitionen, stagnierende Industrieproduktion. Die Wachstumsprognose für 2026 senkt der Rat auf 0,5%, offiziell aufgrund des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Das ist immerhin ein Rückgang von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Herbstgutachten 2025. Die Inflation wird auch etwas steigen auf rund 3% in diesem Jahr. Das Ganze ist aber vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir es eben nicht mit einer konjunkturellen, sondern mit einer strukturellen Krise der deutschen Wirtschaft zu tun haben. Der Sachverständigenrat ganz klar.
Die seit 7 Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen. Dazu zählt neben der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industriegüter auf dem Weltmarkt auch die demografische Entwicklung.
7 Jahre. Das finde ich, Sie wissen es, ist wirklich ein erschreckender Befund. Wir haben es nicht zu tun mit einer Konjunkturdelle, sondern wir befinden uns in einem strukturellen Niedergang, der sich weiter beschleunigt. Der Sachverständigenrat beschäftigt sich dann intensiv mit den Sozialversicherungen. Und er führt aus, wieso wir dringend gegensteuern müssen, wollen wir nicht einen weiteren Anstieg der Sozialbeiträge hinnehmen.
Die Summe der Beitragssätze, die für alle Sozialversicherungen auf die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten erhoben werden, Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz, beträgt 42,3% im Jahr 2026. Dieser Beitragssatz dürfte in den kommenden Jahrzehnten aufgrund des demografischen Wandels substanziell steigen. Simulationen des Sachverständigenrates legen einen Anstieg auf 45,4% im Jahr 2030 nahe. Bis zum Jahr 2040 steigt der Beitragssatz auf 49,7%.
Fast 50% Abgabenbelastung auf jeden Euro Lohn. Das ist es im Prinzip, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen bezahlen müssen. Und das bereits im Jahr 2040. Danach würde es noch weiter nach oben gehen, wenn noch etwas langsamer. Das ist überhaupt nicht generationengerecht, wie der Sachverständigenrat ausführt.
Die Simulationen zeigen weiterhin, dass jüngere Geburtsjahrgänge über ihr Erwerbsleben hinweg einen deutlich höheren Anteil ihres Lebenserwerbseinkommens für Sozialversicherungsbeiträge aufwenden müssen als ältere Jahrgänge.
Also, wer heute geboren wird oder jung ist, zahlt über sein Erwerbsleben einen deutlich größeren Anteil seines Einkommens an Renten, Krankenkassen und Pflegebeiträgen als seine Eltern und Großeltern. Das ist das Gegenteil von gerecht. Und ich habe immer gesagt, die junge Generation soll demonstrieren, nicht für mehr Klimaschutz, sondern für mehr Generationengerechtigkeit und mehr Nachhaltigkeit bei den Staatsfinanzen und im Sozialsystem. Naja, das findet ja nicht statt, weil es wenig thematisiert wird. Das Ganze hat aber nicht nur Ungerechtigkeit zur Folge zwischen den Generationen, sondern ein Anstieg der Sozialbeiträge würde das ohnehin schon anämische Wachstum der deutschen Wirtschaft zusätzlich belasten. Der Sachverständigenrat rechnet vor.
Daher ist zu erwarten, dass der steigende Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz des BIP bis zum Jahr 2035 im Vergleich zu einer Entwicklung bei konstantem Beitragssatz in der Größenordnung von 0,5 bis 0,9% dämpft.
Ich persönlich denke, dass der Sachverständigenrat zu optimistisch ist. Der wirtschaftliche Schaden dürfte größer sein als die 0,5 bis 1% vom BIP. Warum? Ich denke, wir haben es auch hier mit Kipppunkten zu tun. Kipppunkte kennen wir sonst nur aus dem Bereich des Klimaschutzes und da sind sie heftig umstritten. Ich glaube aber, wirtschaftlich kann man sie durchaus sehen. Warum? Da ist zum einen die zunehmende Tendenz zur Abwanderung. Hohe Abgabenbelastung ist kein Anreiz, um in Deutschland zu bleiben. Im Gegenteil. Die Bürger gehen lieber dorthin, wo ihnen mehr vom Geld bleibt, von ihrem Gehalt bleibt und wo unter Umständen so die Löhne schon höher sind. Man denke nur an die Schweiz oder die USA. So sind im Jahr 2025 laut der Wanderungsstatistik des Statistischen Bundesamtes so viele Deutsche ausgewandert wie noch nie. Insgesamt zogen rund 288.000 Bundesbürger ins Ausland. Es kamen auch ungefähr 191.000 wieder zurück, sodass ein Wanderungsverlust von 96.000 Bundesbürgern bleibt. Damit ergibt sich für das Jahr 2025 ein Wanderungsverlust von 96.689 Bundesbürgern. Das war nochmal deutlich mehr als im Jahr zuvor. Das war der zweithöchste Wert seit der Bestehen der Wanderungsstatistik. Der höchste Wert wurde im Jahr 2016 erreicht. Doch nicht nur die Menschen wandern ab, überwiegend übrigens junge und gut qualifizierte, sondern auch die Investitionen. Das sieht man zum einen bei den Investitionen des Auslands im Inland. So rechnet die Unternehmensberatung EY vor, dass die Investitionen ausländischer Unternehmen in Projekte in Deutschland weiter rückläufig sind. Seit 2006 erfasst die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Investitionsprojekte, die zur Schaffung neuer Standorte und neuer Arbeitsplätze in Deutschland führen. 2025 sank die Zahl um 10% im Vergleich zum Vorjahr. Das war der 8. Rückgang in Folge und der niedrigste Stand seit 2009. Das ist unstrittig ein Alarmsignal für den Standort Deutschland. Junge Menschen gehen weg und ausländische Unternehmen investieren weniger bei uns in Deutschland. Und die hiesigen Firmen? Tja, die hiesigen Firmen investieren auch lieber im Ausland. In diesem Jahr planen 43% der Industriebetriebe Investitionen außerhalb von Deutschland. Das ist ein Anstieg um 3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Das ist das Ergebnis einer Sonderauswertung unter 1.700 Industrieunternehmen aus der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage. Und warum machen die Unternehmen das? Nun, früher wollten sie Vertriebe aufbauen im Ausland. Früher wollten sie näher an den Märkten sein. Nun gibt es ein anderes Motiv. Das Hauptmotiv ist Kosteneinsparung. 41% der befragten Firmen wollen aus dem Grund der Kosteneinsparung außerhalb Deutschlands investieren. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein sprunghafter Anstieg um 6 Prozentpunkte und zugleich der höchste Wert seit 2003. Wir erinnern uns, 2003 steckten wir ebenfalls in einer schweren Wirtschaftskrise. Das heißt, nochmal zusammengefasst, Unternehmen investieren im Ausland nicht, um hiesige Arbeitsplätze abzusichern, sondern um sie zu ersetzen. So beabsichtigen immerhin 47% der befragten Unternehmen, im Gegenzug zu den Auslandsinvestitionen Beschäftigung im Inland abzubauen, und immerhin 44% sagen, sie fahren auch inländische Investitionen zurück. Ich denke, dass wir darauf basierend jetzt schon sagen können, Deutschland ist so unattraktiv, dass ich glaube, dass bei einer Fortsetzung des jetzigen Kurses der Verlust am Bruttoinlandsprodukt deutlich höher sein dürfte, als die Wirtschaftsweisen in ihrem Gutachten simulieren. Ich halte sie für zu optimistisch. Doch kommen wir zurück zum Gutachten des Sachverständigenrates. Mit Blick auf das deutsche Gesundheitssystem sagen die Wirtschaftsweisen exakt das, was wir auch in vergangenen Folgen zum Thema Gesundheitswesen festgestellt haben. Das deutsche Gesundheitswesen ist teuer, aber nicht besonders gut.
Die Gesundheitsausgaben in Deutschland zählen mit 11,7% des BIP zu den höchsten im europäischen Vergleich. Indikatoren der Versorgungseffizienz zeigen, dass Deutschland trotz dieser hohen Ausgaben bei zentralen Gesundheitsindikatoren lediglich im Bereich des OECD-Durchschnitts liegt.
Wir geben international gesehen viel Geld aus und bekommen nur Mittelmaß. Die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung werden, so es keine Reform gibt, von durchschnittlich 17,5% im Jahr 2026 auf 19,8% bis 2040 steigen.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seien wir ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/BTO.
Der Befund des Sachverständigenrates ist klar. Wir brauchen Reformen im Sozialsystem. Was für eine Schlussfolgerung ziehen die Wirtschaftsweisen nun aus ihrer Diagnose? Sie sagen eindeutig, dass es nötig ist, den Anstieg der Beitragssätze zu begrenzen. Und deshalb müsste man den Ausgabenanstieg verlangsamen und, wie es so schon heißt, die Einnahmenbasis stabilisieren. Konkret schlagen die Wirtschaftsweisen unter anderem vor, die Renten zu dämpfen durch eine Stärkung des Nachhaltigkeitsfaktors und den Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Kann man nur zustimmen. Außerdem sollen die Ineffizienzen in der Krankenversicherung abgebaut werden, ohne die medizinisch notwendige Versorgung zu beeinträchtigen. Wir wissen aus vergangenen Podcasts, dass das durchaus möglich ist. Unter anderem ist die Krankenhausversorgung zu reformieren durch eine höhere Spezialisierung, klare Qualitätsvorgaben und weniger Abhängigkeit von Fallzahlen. Wir wissen es, es gibt zurzeit das große Incentive, ein Krankenhaus auszulasten, nicht unbedingt zum Nutzen der Patienten, aber zum Nutzen der Gewinn- und Verlustrechnung der Krankenhäuser. Sie fordern auch, dass man die innovativen Arzneimittel konsequent am therapeutischen Zusatznutzen orientieren sollte. Mit dem Motto, bringt das wirklich so viel wie versprochen. Etwas, was die Briten schon lange machen. Sie fordern aber auch, die Einnahmen zu erhöhen. Unter anderem, indem man, wie es so schön heißt, die Erwerbsphase verlängert. Das heißt im Prinzip höhere Renteneintrittsalter, zum Beispiel als wichtigen Hebel. Aber auch eine weitere Erhöhung der Erwerbsbeteiligung und, was ich übrigens für den Quatsch halte, die Abschaffung des Eheglattensplittings. Ich glaube, eine Steuererhöhung durchzuführen, um damit mehr Arbeitsanreize zu setzen, tja, ich halte das nicht gerade für eine überzeugende Strategie. Die Wirtschaftsweisen sehen auch Minijobs sehr kritisch und schlagen vor, diese abzuschaffen. Aber auch andere Maßnahmen wie die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung stehen auf der Agenda, wie auch eine Überprüfung, ob nicht auch Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen sollen. Das sind einige der Maßnahmen, die Sachverständigen vorschlagen. Aber wir wissen ja, mit der Bundesregierung ist es so eine Sache. Es dürfte schwer sein, einen Großteil dieser Reformideen umzusetzen. Denn da gibt es erhebliche Widerstände und nicht nur von Seiten der SPD.
Niemand darf aber vergessen, in hochtechnisierten Gesellschaften ist permanente Innovation eine Daueraufgabe. Die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Aber ich füge hinzu, es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger. Aber es müssen auch alle mitmachen.
Wir wissen es, wir brauchen Reformen. Nicht nur im Bereich der Sozialsysteme, sondern in der gesamten Wirtschaftspolitik. Und wir brauchen die dringend, 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 weil wir uns einem Kipppunkt nähern oder eben dem Absturz, um beim Bild zu bleiben. Neben einem echten Bürokratieabbau, also weniger Staat, geht es dabei natürlich um eine geringere Steuerbelastung und, mein Lieblingsthema, dringend deutlich billigere Energie und eine Abschaffung des sogenannten Energieeffizienzgesetzes, welches ja faktisch den Energieverbrauch in Deutschland kontingentieren soll. Es gibt also genug zu tun für eine Regierung, der daran gelegen ist, den sich beschleunigenden Niedergang noch zu stoppen. Doch leider scheint es so zu sein, dass wir darauf nicht mehr hoffen dürfen. So zumindest der Eindruck, den ich bekommen habe, als ich gehört habe, was Bundeskanzler Friedrich Merz anlässlich des Ostdeutschen Wirtschaftstages in Bad Saarow gesagt hat. Hier die entscheidende Passage, wo ich mich gefragt habe, wie Friedrich Merz darauf kommt, mit so einem Ansatz das Land sanieren zu können.
Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa. Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten, statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir die sehr deutschen Reflexe des Schlechtredens, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen. Und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben.
Was wir hier erleben, ist Folgendes. Wir sind unfreiwillige Mitfahrer auf dem Weg nach unten. Bundeskanzler Merz hat, Sie haben es gerade gehört, freimütig erklärt, dass es den von vielen, auch von mir, erhofften Befreiungsschlag bei den Reformen nicht geben wird. Wie der Kanzler trotz seiner Absage an Reformen keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes sehen kann, erschließt sich mir nicht. Ich denke, es gibt mehr Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei, vor allem dann, wenn die Bundesregierung und der Kanzler zugeben, dass sie nicht bereit sind, das zu tun, was getan werden muss. Die Aussage gipfelte, Sie haben es gehört, in dem Versprechen, dass nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns liegen, sondern sehr viele gute Jahre noch vor uns. Auf welcher Grundlage diese guten Jahre kommen sollten, blieb völlig offen. Nur mit einer besseren Stimmung, von der auch niemand weiß, woher diese angesichts der Lage dann kommen soll, wird sich der Absturz der Wirtschaft nicht verhindern lassen. Für mich ist die Rede von Merz anders zu verstehen. Es ist nichts anderes als der Ruf, rette sich wer kann, auf dem sinkenden Schiff. Und die bereits genannten Zahlen zur Abwanderung und zur Entwicklung der Investitionen unterstreichen, dass weite Teile der Bevölkerung und der Wirtschaft das genauso verstehen und entsprechend handeln. Man muss leider feststellen, dass es einen großen Kontrast gibt zwischen Friedrich Merz und seiner Bundesregierung und dem letzten großen Reformer der deutschen Politik, Gerhard Schröder. In seinen Reden und Kommentaren zur Agenda-Politik machte dieser klar, worum es ihm ging.
Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. Die Lage, das spürt jeder hier im Haus, aber auch draußen, ist international wie national äußerst angespannt. Deutschland, auch das gilt es zu sehen, hat darüber hinaus mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen, die auch strukturelle Ursachen hat. Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. Was heute für unser Land erforderlich ist, ist, die Strukturen zu verändern. Wir haben die Pflicht, den nachfolgenden Generationen nicht durch Unbeweglichkeit die Chancen auf ein gutes Leben in einer friedlichen und gerechten Welt zu verbauen. Das ist der Grund, dass wir den Mut zur Veränderung brauchen.
Schröder sagte also, wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. Mut für Veränderung, aber nicht ohne Grund, sondern um die Zukunft zu gewinnen. In einem Beitrag für die Bild-Zeitung schrieb der damalige Kanzler im August 2002 über seine Vision von Deutschland unter anderem Folgendes. Das Deutschland, für das ich arbeite, ist ein stolzes, ein solidarisches Land. Ein Land, das seine Leistungen nicht mies machen lässt. Ein Land, das Spitze ist in Wirtschaft, Bildung und Forschung. Gerecht und fair im Umgang miteinander und mit anderen. Das ist das, was Gerhard Schröder gesagt hat. Er hat versucht damals, die Bürger mitzunehmen. Es war nicht populär, wir wissen es. Er wurde dafür auch bestraft bei den Wahlen. Aber er hat eine Vision formuliert. Und Friedrich Merz, das müssen wir leider feststellen, fehlt so eine Vision. Friedrich Merz ersetzt Reformen durch Hoffnung und glaubt wohl selbst nicht an dieses Wunder.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Eine Vision, wo Deutschland hingehen möchte, wo Deutschland sein möchte, ist dringend nötig. Was für ein Land wollen wir in 10 bis 20 Jahren sein? Welche Wirtschaft, welche Gesellschaft welche Rolle in Europa und in der Welt wollen wir spielen? Ich meine damit ausdrücklich nicht Industrieplanung und Wirtschaftsplanung à la Bärbel Baas. Ich meine eher eine Beschreibung unserer Gesellschaft und unseres Landes. Und ich persönlich glaube, ein solches Land würde gut daran tun, wenn es eben eine Chancengesellschaft wäre, mit einem vernünftigen, effizienten Staat, mit einer angemessenen Belastung durch Sozialabgaben und Steuern und vor allem mit entsprechendem wirtschaftlichen Freiraum. Aber ich bin nicht der Einzige, der versucht, Visionen zu formulieren. Mein heutiger Gesprächsgast ist Dr. Jochen Andritzky. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Visionen braucht das Land für eine langfristige Politik mit Mut zur Zukunft«. Das ist deshalb interessant, weil Andritzky von 2015 bis 2019 Generalsekretär des Sachverständigenrates war. Er war also Chef genau jenes wissenschaftlichen Stabes von rund 15 Volkswirten, der die eigentliche Arbeit macht. Dieses Team erarbeitet faktisch im Auftrag der Frontleute das Gutachten und steht im Prinzip hinter dem, was wir gerade eben diskutiert haben. Andritzky hat also von innen erlebt, wie der Rat der Wirtschaftsweisen funktioniert. Und witzigerweise hat er schon damals in seiner Rolle als Generalsekretär festgestellt, dass der Rat wie ganz Deutschland dazu neigt, im Klein-Klein zu wirken, statt das große Ganze zu beschreiben. In seinem Buch schildert er eine Szene aus dem Juni 2015. Er war damals aus den USA angereist, um seinen neuen Job anzutreten. Er saß im Ministerium mit den 5 Wirtschaftsweisen einem Abteilungsleiter gegenüber und beschreibt die Szene so.
Das Wort Transformation gehöre nicht zum Sprachgebrauch des Hauses, stellt der Abteilungsleiter klar. Dem Wirtschaftsstandort Deutschland gehe es gut. Das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft sei intakt. Die Rahmenbedingungen stimmten. Es bestehe keine Notwendigkeit, sie grundlegend zu überdenken.
Das war der Sound der deutschen Wirtschaftspolitik im Sommer 2015. Und Andritzky kommentiert das so.
Ich kam mir vor wie ein Fremder im eigenen Land, als wäre ich auf dem Mond gelandet, und zwar auf dessen Schattenseite.
Für Andritzky ist das eben falsch. Er sagt, wir brauchen nicht nur die kleinen Maßnahmen, wir brauchen nicht nur eine Beschreibung von kleinen Hebeln, sondern wir brauchen ein Zielbild. Für ihn sind Zielbilder wichtig, um zu priorisieren bei den Maßnahmen, aber auch um zu mobilisieren.
Wir sollten ausgehen von langfristigen Zielbildern, also positiven, realistischen Visionen, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen unseres Landes neu kalibrieren, anstatt mit kleinteiligen staatlichen Eingriffen nur an Symptomen herumzudoktern. Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine langfristig gedachte Rahmenpolitik.
Andritzky liest deshalb die Lage damals und heute anders, als es das Gutachten nahelegt. Er sieht den Erfolg der 2010er Jahre nicht als das Ergebnis kluger Politik. Was ich übrigens genauso sehe, im Gegenteil, die 2010er Jahre waren das Ergebnis von glücklichen äußeren Umständen. Andritzky formuliert das so.
Der Transformationsbedarf ist seit Jahrzehnten absehbar. Doch als Glückspilz der Globalisierung hat Deutschland ihn lange kaum gespürt.
Was natürlich auch zu dem geführt hat, was auch ich immer wieder kritisiere.
Statt Strukturwandel kontinuierlich zu begleiten, blieb die Agenda 2010 die letzte große Reform ihrer Art. Es war, als hätte man sich, frei nach dem Sozialpsychologen Kurt Lewin, nach Unfreeze und Change wieder dauerhaft im Zustand des Freeze eingerichtet.
Die aktuelle Diagnose der Wirtschaftsweisen mit den 7 Jahren der Schwäche ist deshalb auch für Andritzky kein neues Phänomen.
Doch auf diesen Steroiden ruhte man sich aus. Staat und Unternehmen investierten zu wenig in die Zukunft. Das Land lebte von der Substanz. Wie ein Feld, das zwar noch abgeerntet, aber nicht mehr bestellt wird.
Und?
Der Rückenwind hat sich gelegt und das Geschäftsmodell Deutschland steht ohne klare Erneuerungsidee im Sturm. Selbst wenn die Konjunktur wieder anzieht, bis dieses Buch gedruckt ist, bleibt das eigentliche Problem bestehen. Unser Land hat keine Vision.
Unser Land hat keine Vision. Unsere Bundesregierung, unser Kanzler hat keine Vision, wie wir gehört haben. Aber genau so eine brauchen wir. Und warum wir diese Vision brauchen, Und genau über das spreche ich jetzt mit Dr. Jochen Andritzky. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Jochen Andritzky kommen, noch dieser Hinweis für Hörer und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H+-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Jochen Andritzky.
Dr. Jochen Andritzky ist Autor und Mitgründer des Thinktanks Zukunft Fabrik 2050 für langfristige Wirtschaftspolitik. Er ist außerdem Lehrbeauftragter der Universität St. Gallen. Sein Buch Visionen braucht das Land ist im Januar 2026 beim Herder Verlag erschienen. Er plädiert darin für eine langfristige Politik mit Mut zur Zukunft. Von 2015 bis 2018 beriet er als Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Bundesregierung. Daneben war er über 15 Jahre als Ökonom für den Internationalen Währungsfonds in Washington D.C. tätig, wo er sich intensiv mit Reformprogrammen befasste. Dr. Andritzky hat Wirtschaft- und Politikwissenschaften an der Universität St. Gallen studiert, an der Stockholm School of Economics und der Melbourne Business School und verbrachte während seiner Promotion einen Forschungsaufenthalt an der University of California, Santa Cruz.
Sehr geehrter Herr Andritzky, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Wir wollen ja über die deutsche Wirtschaft sprechen und über Ihre Visionen für Deutschland, also was Positives. Meine Hörer werden es gar nicht glauben. Ich möchte trotzdem ein bisschen neugierig mal fragen am Anfang, wie das denn so eigentlich abläuft im Sachverständigenrat. Wir sind ja immer nur die Konsumenten der Ergebnisse, aber Sie beginnen ja Ihr Buch quasi mit Ihrer Beschreibung, wie Sie in Deutschland zurückkehren und dann im Sachverständigenrat tätig sind. Wie ist das eigentlich so? Sitzen Sie da zusammen und machen Brainstorming oder gibt es dann Truppen wie unter anderem Sie damals, die dann da Papiere vorbereiten und die machen dann quasi eine Art Lektorat? Also wie muss man sich das vorstellen?
Also der Sachverständigenrat besteht aus den 5 Wirtschaftsweisen, und das sind alles Professoren, die das gegen eine Aufwandsentschädigung machen, und einem wissenschaftlichen Stab. Der hat so 15 Mitarbeiter ungefähr. Und der wissenschaftliche Stab, der wird geleitet von dem Generalsekretär, also diese Rolle hatte ich damals, und bereitet inhaltlich das vor, was sie dann in dem 500 Seiten schweren Gutachten zu lesen bekommen. Das ist eine großartige Gestaltungsaufgabe, denn die Analysen, die sind ja auch gewissermaßen die Grundlage für die Dinge, die dann die Wirtschaftsweisen auch daraus ableiten. Insofern kann man sich so vorstellen, eben, dass die Analysen werden von dem wissenschaftlichen Stab angefertigt und dann in mehreren Runden mit den Räten diskutiert und verfeinert und dann eben zum Gutachten zusammengefasst.
Und wer bestimmt jetzt so die Agenda? Ist es der wissenschaftliche Rat, der sagt, das sind die wichtigen Themen, oder sagen die, das nächste Mal müssen wir das und das machen und dann arbeitet man daran?
Nee, genau. Es gibt so einen Zyklus durchs Jahr, der damit beginnt, dass man sich zusammen mit den Räten die Themen für das nächste Gutachten dann festlegt. Das sind dann schon die Räte, die sagen, das wäre mal interessant. Es gibt ja auch einen engen Austausch mit der Bundesregierung. Auch die kann mal sagen, das könnte interessant sein. Damals erinnere ich mich noch, wie Frau Merkel damals ja den Compact for Africa gerade initiiert hatte. Und wir wollten dann eigentlich ein Afrika-Kapitel dazu schreiben. Nur so als Beispiel.
Wenn Sie jetzt zurückblicken an Ihre Zeit, und ich bin schon neugierig, was fanden Sie damals, was damals ein ganz spannendes Thema, obwohl Sie sagen, es hat was bewirkt, oder wo Sie sagen, Mensch, wir haben damals schon das und das analysiert und ich bin heute gefrustet, weil, obwohl es so super analysiert war, nichts passiert ist?
Also ein Thema ist natürlich die ganze Rentenreform-Debatte. Also es ist durchaus so, dass wenn man das Gutachten des Sachverständigenrats liest, dann ist ja so ein bisschen so eine historische. Also kann man jedes Jahr lesen sozusagen, was waren so die Themen zu dem Zeitpunkt und wie wurde darüber gedacht, was gab es für wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wer ein regelmäßiger Leser des Gutachtens ist, der weiß, dass sich die Themen natürlich auch wiederholen und gewisse Themen oder Ideen da drin auch immer wieder vorkommen. Aber eins, was ja wirklich erstaunlich war, war die ganzen Rentendiskussionen. Also eben, weil wir seit langer, langer Zeit ja wissen, dass der demografische Wandel kommt. Damals zu Schröders Zeiten ja der Sachverständigenrat, damals unter Bert Rürup, ja auch wesentlichen Einfluss auf die Agenda 2010 und die Riester-Reformen, die es dann damals gab, im Bereich des Rentensystems hatte. Und dann der Rat sich immer wieder zu dem Rententhema geäußert hat. Also auch zu meiner Zeit hatten wir ein Kapitel dazu, was eben gezeigt hat, wie der demografische Wandel ein umlagefinanziertes gesetzliches Rentensystem betrifft. Und dann die Lösungsvorschläge dann auch durchdekliniert hat. Das findet man leider regelmäßig da drinnen. Und ich sage deswegen leider, weil ja im Prinzip der Lösungsraum was man unmittelbar machen kann, dadurch schon seit Jahren bekannt ist. Und deswegen wundert mich es auch so ein bisschen, dass wir heute wieder eine Rentenkommission brauchen, die den Lösungsraum dann nochmal durchforstet.
Ja, ich finde es interessant. Ich glaube, beim letzten Mal, als im Sachverständigenrat über die Rente gesprochen hat, da gab es wieder ein Minderheitsvotum von Professor Troger, der gemeint hat, das wäre alles Quatsch. Die Belastung würde gar nicht so stark steigen und es wäre doch relativ zum Bruttoinlandsprodukt als verkraftbar. Man müsste einfach nur die Reichen höher besteuern. Also ich finde es erstaunlich, dass ja bei so einem Thema trotzdem, nachdem wir jahrzehntelang das diskutieren, immer noch Dissens besteht, bis hin zum Minderheitsvotum im Sachverständigenrat.
Ja. Also das Minderheitsvotum grundsätzlich ist ja keine schlechte Idee. Also das Minderheitsvotum gibt's dann, wenn sich die Räte letztendlich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können. Und das ist ja schon eine Besonderheit, dass auch so ein Gutachten dann von allen im Prinzip mitgetragen wird. Und in vielen Stellen versucht man dann, den Kompromiss zu finden. Das endet dann, wie im Politischen es auch so ist, in so einer verschwurbelten Sprache teilweise, in der sich dann alle dann doch irgendwie wiederfinden können. Aber eigentlich, wenn man klare Kante zu einem Thema gibt, dann kann es eben auch sein, dass jemand anders klare Meinung, aber andere Meinung hat. Und dann kann man den Minderheitsvotum ausdrücken. Also im Prinzip, dass es Minderheitsvoten gibt, finde ich mal nicht schlecht. Und auch im Rentensystem sind es ja ein paar Sachen, die kann man unterschiedlich sehen. Also man kann ja durchaus sagen, ja gut, die gesetzliche Rente sollte im Prinzip sowas wie eine Steuer sein und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn da Riesendefizite, die vom Bundeshaushalt gedeckt werden, dann entstehen.
Jetzt sind Sie nicht mehr in der Rolle, aber damals in dieser Rolle als Leiter quasi des Arbeitsteams, sage ich jetzt mal in meinen flapsigen Worten, haben Sie wahrscheinlich am besten verstanden, wie es mit deutscher Wirtschaft steht. Waren ja tief in Details drin. Meine These ist so, die Professoren fliegen da mal so ein, diskutieren so ein bisschen High Level. Aber Sie sind da wirklich ganz tief drin gewesen in der Herzkammer. Jetzt sind wir ein paar Jahre später. Und ich glaube, es ist unstrittig, dass es der deutschen Wirtschaft nicht gut geht. Mhm. Wenn Sie jetzt so drauf blicken, was ist denn so Ihr Assessment der Lage der deutschen Wirtschaft heute? Was sind die Ursachen dafür, dass wir nicht so gut dastehen, wie wir vielleicht dastehen sollten?
Also mein Assessment unterscheidet sich jetzt nicht von dem, was man langläufig auch in den Zahlen ja sieht. Wir finden uns in einer Stagnation und das hätte echt nicht sein müssen, selbst wenn es natürlich durch den demografischen Wandel zum Beispiel, also beim Faktor Arbeit natürlich, es jetzt keine großartigen Zuwächse gibt, aber es hätte nicht so sein müssen, dass wir wirklich eine Stagnation seit vielen Jahren inzwischen haben. Und das kann man in der Tat schon vorher sehen, dass das in diese Richtung geht. Und das war ja auch dann eben der Aufschlag, den ich in meinem Buch gemacht habe, dass ich das sehr erstaunlich fand, dass wir eben lange Zeit in einem Narrativ gelebt haben, in dem Deutschland als Exportweltmeister sehr gut dasteht. Und das war sicher so, dass es auch viele Jahre sehr gut lief. Doch lief es meiner Ansicht nach sehr gut, weil es viele externe Faktoren gab, die Deutschland begünstigt haben. Also insbesondere Aufschwung der Schwellenländer. Ja, China hat Maschinen gebraucht. Da gab es eine neue Mittelschicht. Die wollten dann Mercedes fahren. Und da hat man natürlich genau die Produkte, die da reinpassten. Waren preiskompetitiv. Dazu hat der Euro beigetragen. Die Aufwertung der D-Mark war beendet. Wir hatten die verlängerte Werkbank im Osten mit günstigen Zulieferern. Also das alles spielte uns eigentlich in die Hände. Aber die wirtschaftliche Dynamik, die Innovationsfähigkeit, die war erkennbar schon damals begrenzt. Und ja, wir leben in einer Welt der Transformation, des großartigen Wandels, also auch des technologischen Wandels. Und da sehen wir ja, wo die neuen Werttreiber sind. Und da spielen wir halt nicht mehr vorne mit.
Ja gut, das klingt jetzt ein bisschen platt. Also ich sag mal, ja gut, es ist halt so. Aber wir haben natürlich, glaube ich, in der Zeit, in der es uns gut ging, auch einige Weichenstellungen getroffen, die nicht so klug waren. Also ich würde das mal Energiepolitik nennen, ich persönlich. Oder beim Sozialstaat weiter ausgebaut. Also wir haben ja eigentlich nicht nur die guten Zeiten quasi genossen, ohne für die Zukunft mehr zu investieren, sondern wir haben ja auch mehr die Lasten erhöht, oder?
Ja, also genau. Also die große Reform-Ära war mit Agenda 2010 und danach haben wir eigentlich nichts mehr Großartiges gesehen. Also im Gegenteil, es lief ja dann gut. Und unter der Merkel-Ära war ja eben auch bekannt, dass sozusagen die Strukturreform, die auch manchen dann eben wehtut, ist politisch sozusagen der Selbstmord. Das macht man nicht. Deswegen haben wir, glaube ich, so ein bisschen verlernt, über Reformen nachzudenken. Und stattdessen die Krisen oder die Verwerfungen, die es gab, die konnte man immer auch gut zukippen mit Geld. Und die Priorität hat sich eben verschoben hin zu Ausbau des Sozialstaats. Und eben die große klimapolitische Agenda, die wir auch dachten, dass wir mit unserer überlegenen Moral die Welt retten können und haben eben entsprechend auch sehr teure Entscheidungen getroffen. Das alles wird uns jetzt ein bisschen klarer, wo die Wettbewerbslage sich verschärft hat. Und deswegen, glaube ich, ist diese Erkenntnis, die Sie gerade auch genannt haben, damals, glaube ich, nicht so präsent gewesen. Da dachten wir, das geht alles. Und wer langfristig denkt, hätte das wahrscheinlich damals schon erkennen können.
Ja, Sie haben ja erkannt in Ihrer Rolle damals im Sachverständigenrat. Sie haben gesagt, Moment, was läuft so in die falsche Richtung?
Ja, genau. Der Sachverständigenrat war damals ja noch sehr ordnungspolitisch geprägt und klar, da waren wir die warnende Stimme lange Zeit, genau.
Würden Sie sagen, dass die Änderung der Zusammensetzung des Sachverständigenrats, sie war ja politisch getrieben? Also der Sachverständigenrat hat ordnungspolitisch gesagt, was ihr macht, ist alles falsch. Heute sehen wir, es war falsch. Aber die Politik hat damals gesagt, wir wollen das gar nicht hören und wir holen uns Leute rein, die eher, sagen wir mal so, nicht so kritisch sind. Ist das so ein bisschen der Punkt? Lars Feld raus, genau. Volker Wieland raus und stattdessen Frau Stitzler rein.
Also Sachverständigenrat grundsätzlich ist ja unabhängig. Das heißt zum Beispiel bei der Themensetzung und so weiter, wenn es vergleicht mit dem Council of Economic Advisors in den USA, die sind Teil des Weißen Hauses, da sagt der Präsident, er würde gern was zu dem und dem Thema hören und am besten auch noch sagen, was das Ergebnis dann sein soll. Nein, der Sachverständigenrat, der setzt seine eigenen Themen. Die politische Einflussnahme ist dann gegeben, wenn es um die Ernennung der Räte gibt. Da gibt es sozusagen so die ungeschriebene Gesetz, dass zwei Amtsperioden von je 5 Jahren eigentlich so das Normale sind. Aber eben die Zusammensetzung war ansonsten, da konnte die Politik eben mitreden. Und natürlich gibt es auch bei den Wissenschaftlern natürlich auch gewisse Denkschlagseiten, ne? Und entsprechend konnte die Politik dann diesen Einfluss ausüben. Das hat sie eben in den letzten Jahren auch gemacht. Und ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie sich erstens, wenn sich die Minderheitsvoten anschauen, früher zu meiner Zeit war es Peter Bofinger, ein sehr geschätzter Kollege, war Rekordhalter bei den Minderheitsvoten. Heute gibt es eine Veronika Grimm, die auf einmal Minderheitsvoten schreibt, ne? Und das zweite Bemerkenswerte ist ja, dass es geht ja um den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber dass im Prinzip der Rat nicht mehr aus Makroökonomen besteht. Ja, also wir hatten damals noch sehr makroökonomische Perspektiven, heute sind es dann auch, gibt es Mitglieder, die halt mehr in speziellen Gebieten der Wissenschaften unterwegs sind. Also genau, da hat die Politik viel eingegriffen.
Ihr Buch beginnt ja so an dem Motto, Sie kamen nach Deutschland und Sie waren geschockt. Ich weiß, meine Worte, Sie haben es letzter geschrieben. Die Motto, um zu sehen, wie sich Ihr Land, unser Land, in den Jahren, in denen Sie abwesend waren, in den USA gelebt haben, wie sich das verschlechtert hat. Sie haben am Sachverständigenrat gearbeitet, haben dort ordnungspolitisches Gewicht hochgehalten und mussten sehen, wie das eigentlich in einem Papierkorb landete, der Vorschlag, und die Politik weitergemacht hat. Sie sind jetzt nicht überrascht, dass diese falsche Politik, gekoppelt mit der Tatsache, dass die guten Umfeldbedingungen nicht für ewig dauern durften, zu Ende sind und wir jetzt quasi in einer Stagnation stecken. Ich meine, wir könnten dieses Jahr, zum ersten Mal hat der erste, glaube ich, Clemens Fuß gesagt, könnte sogar sein, wieder eine Rezession bekommen und 2026. Dann hätten 23, 24 Rezession, 25, 0,2% Wachstum, wenn es dann nicht wieder revidiert wird, knapp dran vorbei, 26 wieder Rezession, liegen weit unter der Wirtschaftsleistung von 2018. Und Sie sagen Vision. Sie schreiben ja so richtig drin, die motivierte Vision hat, so zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt. Nein, sagen Sie doch mal nicht, wir bräuchten Vision. Aber mal ganz ehrlich, ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Deutschland, aber ihr seid so ein bisschen positivere Konnotierung als meins. Was können wir denn überhaupt noch machen? Weil ich meine, wenn wir Industrien verlieren, Schlüsselindustrien verlieren, Jobs verlieren, in alten Branchen, in denen wir stark waren, die wir auch durch unsere Politik, die Rahmenbedingungen so schlecht gemacht haben, dass sie eben in Deutschland nicht mehr existieren können. Und gleichzeitig haben Sie vorhin schon im Nebensatz erzählt, wir gleichzeitig sozusagen bei dem Neuen nicht so gut sind.
Ja, genau.
Was können wir denn da machen?
Naja, also,
vor allem müssen Sie ja mit ewig viel Zeit, würde ich tippen.
Also mein Punkt geht da eben gerade genau auf das Neue. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, auch, glaube ich, zu Ihrem Buch, dass mir sehr stark darum geht, dass wir darüber nachdenken, wie wir das Neue bei uns auch hinbekommen. Aha. Die Frage ist doch, schauen wir auf die Insolvenzzahlen, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen, oder schauen wir darauf, was es für neue Unternehmen gibt und wo neue Arbeitsplätze geschaffen werden, und überlegen uns, was brauchen wir für Rahmenbedingungen, damit da mehr davon passiert. Ich meine, schon genannte USA, gab es einen Strukturwandel, die Werttreiber sind nicht mehr dieselben wie vor 50 Jahren. Viele andere Beispiele gibt es auch. Die Schweiz ist für mich immer so ein schönes Beispiel. Auch einen brutalen Strukturwandel hingelegt. Also das kann man alles machen. Deswegen geht es mir darum, dass wir über Rahmenbedingungen nachdenken, die wir brauchen, um zu einer Zukunft zu gelangen. Und für mich ist die Zukunft eben der Referenzpunkt und nicht die Vergangenheit. Also es geht jetzt nicht darum zu denken, okay, jetzt ist es anders als früher. Wir haben jetzt x weniger Arbeitsplätze in der Industrie, sagen wir jetzt mal. Sondern mir geht es darum zu überlegen, wie wird wahrscheinlich oder wie könnte, wie wollen wir, dass die in 2050 unsere Wirtschaftsstruktur aussieht? Wollen wir ein Dienstleistungsland sein? Wollen wir ein Innovationsland sein? Wollen wir bei den alten guten Stahlindustrie und Automobilbau einfach noch nach wie vor gut sein? Was wollen wir denn hier eigentlich? Und dann daraufhin konsequent, und zwar konsequent, die Wirtschaftspolitik ausrichten. So, dann kommt man vielleicht zur Ableitung, man sagt, das ist aber politisch, jetzt, da müssen wir jetzt ganz schön viel auf den Kopf stellen. Aber wie, glaube ich, am Anfang das erörterte Rententhema schon. Ich glaube, wir müssen einfach den Lösungsraum erweitern und dann ja mit den neuen Ideen die Politik treiben. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch hier im vorpolitischen Raum, Herr Stelter.
Da reden wir miteinander. Ich meine, den Podcast mache ich ja, wenn wir vielleicht nicht glauben, ich mache den Podcast ja auch mit der Hoffnung, dass die Politik besser wird. Ja, ich meine, wenn ich vielleicht sage, nehme, dann, naja gut, das Alte ist nicht alles ganz so schlecht und es ist nicht ein normaler Strukturwandel, aber ich will es in meinem Buch nicht verteidigen. Das wäre ich auch nicht ganz so falsch. Ich bin mit den ganz einer Meinung. Ich habe am Schluss übrigens auch was zum Thema Neues. Und die Frage ist ja, es ist ja leichter gesagt als getan, das Neue. Also wir haben eine erfolgreiche Gründerszene. Das ist schön. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass sobald die Gründungen erfolgreich sind, bestimmte Größe erreicht haben, dann irgendwie quasi die Ausländer kommen und die Firmen kaufen, im Zweifelsfall. Ja. Wir haben es also nicht mehr wie in der Gründerzeit, im Gründerboom damals, dass die Firmen auch hier groß werden. Sie werden halt hier teilweise nicht mehr groß. Wir haben natürlich auch, was Gründung betrifft, nicht so top optimale Rahmenbedingungen, Arbeitszeiten, Risk of Failure, diese ganzen Themen. Und die Frage ist auch noch, wer treibt die Innovation? Der Staat ist nicht Innovationstreiber, gegen was dazu eben, was die Politik immer gerne erzählt.
Absolut.
Die Frage ist doch jetzt mal ganz konkret, wir wollen im vorpolitischen Raum die Politik besser machen. Was heißt es denn jetzt konkret? Ich meine, wenn jetzt also der Herr Merz und Herr Klingbeil und Frau Reiche hören zu unserem Podcast und sagen, super, endlich mal nicht so ein Doomsdayer, wie bei der Stelter, sondern der bringt jetzt mal richtig gute Ideen, den laden wir ein. Was sind so die Punkte, die wir jetzt denen sagen würden, die Sie denen sagen würden?
Ja, genau. Also das finde ich ja immer spannend. Die Diskussion kommt immer sehr schnell darauf, was sind denn jetzt die Maßnahmen? Mir wäre jetzt erstmal wichtig, dass es überhaupt ein Bekenntnis dazu gäbe oder eine Überlegung, dass wenn wir hier Innovationsnation als Vision sein wollen oder neue Gründerzeit als eine Vision, dass man das überhaupt erkennt, was dann Tolles passieren könnte und ob wir das dann wollen. Also erstmal das Ziel wäre mir klar. Weil sonst kippt die Diskussion immer dann, oh, Maßnahme, dann müssen wir jetzt, weiß ich, ich sage mal, was extrem ist, den Kündigungsschutz. Weg mit dem Kündigungsschutz. Ne? Wer ein innovatives Unternehmen haben möchte, der geht ein hohes Risiko ein, der muss eventuell umsatteln. Dafür braucht er andere Leute. Es gibt ja den empirischen Zusammenhang zwischen den Restrukturierungskosten eines Unternehmens und wie viel ein Unternehmen in Forschung und Entwicklung investiert, sprich wie weit es innovativ ist. Ne? Und da merken wir, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern wie Dänemark, wie die Schweiz und so weiter, die halt relativ niedrige Restrukturierungskosten haben, hier halt hohe Kosten haben, entsprechend Schweiz, Dänemark mehr innovative Unternehmen oder die mehr in Forschung und Entwicklung. Genau, also diesen empirischen Zusammenhang gibt es halt. Wenn wir die Diskussion über die Maßnahmen aufziehen, dann heißt es ja, oh, Kündigungsschutz lockern, das fliegt aber nicht. Da sagen wir die Demoskopen, da kriege ich Ärger mit der Frau Baas. Das sind die Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Das ist dann die Formulierung von der Frau Baas und das geht dann politisch nicht durch. Und dann sind wir eigentlich schon wieder an einem Punkt, wo wir uns blockieren. Deswegen ist mir immer erst ganz wichtig, dass wir relativ klar uns erstmal überlegen, wo wir denn hinwollen. Wenn wir bei den Maßnahmen anfangen, dann verfährt sich meiner Ansicht nach die Diskussion viel zu früh. Aber genau, jetzt habe ich Ihnen schon mal eine Maßnahme genannt.
Als Abschaffung Kündigungsschutz.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Ich weiß, dass es super kontrovers ist.
Nein, ich hatte ja, das Costa-Failure hatte ich ja im Podcast drin. Ich hatte mit dem Herrn Costa gesprochen. Klar, ist eine Möglichkeit. Nur die Frage ist natürlich schon, der Wegfall des Kündigungsschutzes ist für die Menschen viel konkreter als der vermeintliche Nutzen, dass in Zukunft irgendwann vielleicht doch mehr Risiken eingegangen werden. Das gilt ja nicht nur für Startups, das gilt ja auch für Industriefirmen, wenn die neue Dinge probieren. Das ist natürlich sehr abstrakt. Aber okay, also Kündigungsschutz ist ein Hebel.
Ja gut, also das muss man jetzt einfach mal so argumentieren. Ich hatte gestern gerade einen Austausch hier mit einem Repräsentanten der Schweiz und der sagt, das geht eigentlich quer über die politischen Parteien, dass bewusst ist, dass Arbeitsmarktflexibilität im wesentlichen Standortfaktor für die Schweiz ist. Also wenn die Schweiz das schafft, dann müssen wir doch in der Diskussion das auch schaffen, da hinzukommen. Das kann doch nicht sein, dass die Leute hier vollkommen anders gestrickt sind.
Wir haben noch andere Dinge. Was ist denn noch so? Ich meine, Ihr Buch hat ja viele Vorschläge.
Genau, ja. Da, wo ich mich auch etwas dran aufhänge, ist, dass wir eben ganz viel Energie darauf verwenden, dass das Normalarbeitsverhältnis so als das Nonplusultra darzustellen. Das ist ja was aus der Zeit der Fabrikarbeiter, die am Band stehen, wo dann Bismarck immer erkannt hat, oh, da müssen wir ein bestimmtes Schutzniveau einziehen gegen die Fabrikeigentümer. Da brauchen wir eben die Arbeitszeitregulierung und so weiter. Das sind ja alles Regulierungen, die am Normalarbeitsverhältnis anpacken. Und dadurch ist meiner Ansicht nach auch entstanden, dass wir hier eben so diesen Spurwechsel stark erschweren, ob jetzt jemand angestellt ist, ob jemand selbstständig ist oder ob er Beamter ist. Also da dazwischen Spur zu wechseln oder Halbzeit angestellt zu sein und dann Halbzeit freiberuflich zu sein, das sind ja alles Modelle, die, wenn man unser Sozialsystem sich anguckt, eigentlich nicht so richtig vorgesehen sind. Das liegt zum Beispiel daran, dass sowas wie Krankenkasse eben an einem Beschäftigungsverhältnis festgemacht wird, Rentenversicherung im Beschäftigungsverhältnis festgemacht wird und so weiter. Und da wäre ich einfach dafür, das alles zu entzerren. Also jeder könnte bei uns mit einer gewissen gesetzlichen Grundversicherung für das Alter oder für andere Lebenslagen eine Grundabsicherung erhalten und darüber hinaus selbstständig vorsorgen. Das kann dann auch über die zweite Säule sein, über die dritte Säule, das kann man dann sich überlegen. Aber es ist zumindest eine Grundversicherung ist und die für alle gilt. Und wiederum bei der Krankenversicherung haben wir das erstaunliche System, dass wir hier ein Umverteilungssystem haben und man denkt, okay, Umverteilung müsste ja eigentlich durchs Steuersystem gewährleistet sein. Warum haben wir jetzt hier ein Element, was auf einmal über die Krankenkassen mit umverteilt? Und dann, wenn man das nicht will, dann wäre man eben bei der Logik der Kopfpauschale, wo halt jeder auch hier wahrscheinlich eher ein Grundversicherungsprinzip und dann Zusatzleistungen kann man auch argumentieren, da gibt es kein Marktversagen, da braucht es jetzt überhaupt kein staatliches Eingreifen, keinen Kontrahierungszwang, keine Bereitstellung von einer Versicherungsmöglichkeit, dass darüber jeder dann noch freiwillig weiterversichern kann. So, und dann hätten wir zum Beispiel eine Situation, in der jetzt niemand an einem Job oder Teilzeitjob festhält, weil er sonst die Krankenversicherung verliert, ne? Das meiner Ansicht nach würde dazu gereichen, dass wir eben flexibleren Arbeitsmarkt bekommen, wo die Leute sich dann auch eventuell mal zu Gründern machen. Also wie Sie ja schon gesagt haben, in den USA gründet jeder fünfte Mal, in Deutschland ist es jeder zwölfte.
Jetzt gibt es natürlich die Umfragen zum 1. Mai von Deutschen Gewerkschaftsbund, die zeigen, die Deutschen wollen mehr Solidarität, mehr Sozialstaat, weniger Eigenverantwortung, wird dann gesagt. Ich wollte auf gar keinen Fall Eigenverantwortung der Renten, wir wollen alles in eine Kasse. Also sind sie quasi so angelsächsisch unterwegs? Sind die Deutschen nicht einfach das große Volk der Kollektivisten und wir brauchen andere Antworten? Oder sagen sie, der Preis des Kollektivistseins heißt weniger zukünftigen Wohlstand, weil wir nicht innovationsfähig sein werden, weil wir nicht die Wirtschaft der Zukunft entwickeln können?
Nein, also ich bin ein positiver Mensch und ich habe so eine gewisse Skepsis diesen demoskopischen Umfragen, weil man muss ja auch dann immer, was ja selten gemacht wird, dann auch eben fragen, was sind denn die Kosten dafür oder was passiert denn dann eben nicht, wenn man mehr Absicherung hat und so weiter. Also wir fragen ja Leute auch, sind die Lohnnebenkosten zu hoch? Und die Antwort ist wahrscheinlich genauso ja, ne? Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wenn die Wirtschaft wieder rumsen soll, dass die Leute dann auch mitgehen bei einem anderen Sozialversicherungsansatz. Also wie gesagt, das ist eine andere Vision, die ich habe. Und man kann jetzt sagen, was wird demokratisch passieren, dass wir auf diese Vision einschwenken? Ich weiß es nicht. Die großen Veränderungshebeln sind ja vielleicht, wie Thomas Sattelberger mal gesagt hat, die elendige Not, der Gegner vor den Toren oder eine Vision. Ich hoffe, dass wir mit der Vision dahin kommen und nicht erst warten müssen, bis die elendige Not hier ist.
Ja gut, aber ein paar mehr Ideen haben Sie schon noch. Also wo Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, quasi Entschlackung des Sozialsystems, zur wirklichen Sozialgrundsicherungssystem und nicht zum Umverteilungsmechanismus her. Mehr Umverteilung dann, wenn erforderlich, über das Steuersystem. Was würden Sie denn noch machen?
Genau, also beim Sozialsystem geht es mir jetzt darum, dass es eben vereinfacht wird und abgekoppelt wird von der Beschäftigungsform. Ja? Mhm. Umverteilung eben idealerweise an einer Stelle, das wäre für mich das Steuersystem. Dann kann man sich auch diese ganze Komplexität sparen von wegen diesen vielen, vielen einzelnen Sozialleistungen. Mhm. By the way, wenn wir diese Flexibilität in den Beschäftigungsformen haben, dann können wir uns auch gewisse Sachen sparen, wie die ganze Regulation rund um oder die Frage der Scheinselbstständigkeit fällt im Prinzip dann weg. Ja? Die ganze Regulation um Plattformarbeit und so weiter. Da könnten wir uns einfach die ganze Komplexität sparen. Und querbeet, denke ich mal, wenn man so eine klare Vision hat und darauf Politik auch klar ausrichtet, könnte man viel Komplexität sparen. Da sind wir nämlich dann beim nächsten, meiner Ansicht nach, großen Hebel, das ist ganze Bürokratisierung. Ja? Also Bürokratieabbau und Produktmarktregulierung, sage ich jetzt mal auch. Also da sind wir bei der Innovationsnation. Wer innovieren will, der muss Freiräume lassen, damit neue Produkte entstehen. Also dann kein Uber und Airbnb verbieten, das ist rückwärtsgewandt, das wird keinen Bestand haben bis 2050.
Aber die Frage ist natürlich immer so, ist es leicht gesagt als getan? Ich glaube, Bürokratieabbau heißt da eigentlich Gesetze streichen.
Ja. Ja, genau.
Das heißt, wir müssen sagen, jetzt streichen Gesetze.
Da würde uns was einfallen, oder?
Das heißt natürlich, Politikern das wegnehmen, was sie am liebsten machen, weil die definieren sich ja über das ständige Entwerfen neuer Gesetze.
Ja, genau. Also, das ist so ein strukturelles Problem in der Politik. Also, im Wahlkampf sagen wir noch, ich habe hier die großen Ideen. Und das wird dann auch umgesetzt. Und dann, wenn man dann in der Regierungsverantwortung ist, dann merkt man, ups, ist ja doch schwieriger. Und dann biegen wir leider, meiner Ansicht nach, zu oft ab in symptomorientierten Aktionismus. Das hat Steffen Mauer in seinem Buch auch sehr schön beschrieben. Ich warne eben nur dafür, das wird ja letztendlich auch nicht die Leute befriedigen, weil das nicht zu einer guten Politik insgesamt führt und sein Ziel letztendlich verfehlt. Deswegen finde ich und glaube auch, dass ein Politiker den Mut finden kann, diese Interventionsspiralen, die wir oft zur Erzielung von einem gewissen Ergebnis sehen, also wir wollen Klimaschutz, dann wollen wir als nächstes Gebäudesektor besonders was einsparen, dann fällt uns ein, oh, dann machen wir eine Wärmepumpe, dann regulieren wir, dass die Wärmepumpen eingebaut werden, dann merken wir, oh, es gibt zu wenig Wärmepumpen, die sind aber ziemlich teuer. Dann kommt eine Subvention obendrauf. Es sind ja also Interventionsspiralen, die von Hayek damals ja schon beschrieben hat, dass es letztendlich in die Knechtschaft führt. Und in dieser Knechtschaft sind wir in Sachen Bürokratie schon mal gelandet. Also da kann ich auch wieder nur an die Vernunft appellieren, dass die Politik erkennt, dass die Welt unglaublich komplex ist und dass sie eben auch nicht allmächtig ist, sondern Demut beweist, dass sie gewisse Sachen nicht ändern kann.
Jetzt haben wir natürlich den Grundkonflikt zwischen unseren beiden Blickwinkeln auf die Welt. Also ich schaue mal halt so Politiker an, dann sehe ich halt Frau Baas, die dann sagt, der Staat müsse jetzt definieren, was die Industrien der Zukunft sind, wo wir sie ansiedeln, in welchen Regionen in Deutschland und wie viele Arbeitsplätze damit entstehen. Das ist sozusagen, da ist ja Gunter Mittag schon noch ein Leidenspieler dagegen, ja, und Robert Halke war auch noch nicht so schlimm. Aber wir haben natürlich schon über Altmaier, Hayek, Frau Baas im Beck, haben natürlich schon Politiker, die sich dadurch definieren, dass sie immer mehr eingreifen. Ja, die sagen ja, Politik ist quasi, wir steuern, wir regeln, wir lenken. Also die glauben ja, dass sie es besser wissen als wir alle. Das ist das, was sich da durchzieht in der Politik. Und gleichzeitig haben wir einen immer weiter wachsenden Staatsanteil. Also würden Sie dann auch so weit gehen, dann würden Sie sagen, dem Motto, ja, ich verbinde, oder Sie verbinden jetzt mit Ihrem Sanierungsprogramm für Deutschland diese Flexibilisierung von Dingen, die Umstrukturierung des Sozialsystems, den Bürokratieabbau, und würden Sie dann auch sagen, okay, Staatsquote 40%?
Okay, das ist wieder Übersetzung ein konkretes Ziel. Das ist die Frage, wie man da hinkommt, ne?
Also, aber sozusagen, Sie sagen, das ist eine Richtung. Sie sagen dem Motto, es ist problematisch, wenn 50% oder mehr der Wirtschaftsleistung durch die Hände des Staates fließt.
Also, wir Ökonomen sagen ja, das sind dann, entstehen eben Verzerrungen dadurch. Das ist die Hand dazwischen des Staates. Die Hand bedeutet ja, dass das Geld dann irgendwie anders endet, als man eigentlich denkt, dass es endet. Und dann ist nicht überraschend, dass die Leute tendenziell halt lieber in Teilzeit arbeiten und den Rest des Tages dann eben sozusagen Heimarbeit machen. Ne? Gibt ja statistische Erhebungen dazu. Wir machen ja mehr Heimarbeit, als wir bezahlte Arbeit machen. Und das mag ja auch einen Grund darin haben, dass die bezahlte Arbeit einfach, ja, unattraktiv ist. Aber mir geht es ja in dem Buch insbesondere darum, dass man eben über diese Politik der zweiten Ordnung, also was sind sozusagen die Strukturen, die eben zu diesem Interventionismus führen, nachdenkt. Eine so eine Sache ist für mich die Delegation. Also ich finde, wir diskutieren ja extrem viel detaillierte Sachen auf der politischen Bühne, also insbesondere der Bundespolitik, die ich mir halt anschaue. Und habe mir oft gefragt, wie könnte Delegation da nicht helfen, dass diese Sachen im Prinzip entpolitisiert werden. Mit Delegation meine ich die Auslagerung an unabhängige Institutionen. Also es gibt viele unabhängige Institutionen, Monopolkommissionen und so weiter. Sachverständigenrat gehört auch dazu. Aber so ein Politikbereich, den ja nicht der Finanzminister entscheidet, zum Beispiel ist ja die Geldpolitik, die haben wir delegiert an die Zentralbanken. Und im Prinzip eine unabhängige Zentralbank funktioniert ja eigentlich ganz wunderbar. Den gibt man dann ein Ziel mit, Inflationsziel, und dann machen die da ihr eigenes Ding. Und in vielen anderen Bereichen, wo man eben dann auch hört, wie im Bundestag dann die Drähte heiß laufen und die Mitarbeiter mit schwarzen Augenringen abends noch rumlaufen, um zu regeln, weil halt diese Komplexität, in die sie sich reinbegeben, viel, viel zu groß ist eigentlich. Und vielleicht kann man auch gewisse andere Politikbereiche delegieren. Könnte im Gesundheitsbereich wesentlich mehr delegieren, da wird ja auch sehr viel vom Gesetzgeber festgelegt. Also wir haben ja ganz viele Märkte, die verrechtlicht wurden, und vielleicht ist es schlauer, dann auch mal sie nicht zu verrechtlichen. Oder man könnte sogar darüber nachdenken, wie man dann gewisse auch öffentliche Leistungen in die Privathand gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich der Infrastruktur mehr auslagert an echte GmbHs, wie bei der Autobahn ja auch versucht, und die dann kapitalmarktfähig macht, dann ist die Politik wieder entlastet, sich über einen Bereich hier Infrastruktur, Straßenbau zu diskutieren. Und dafür hätte unser Infrastrukturausbau dann eine, weil unabhängig und über den Kapitalmarkt finanziert, dann eben langfristige Perspektive, als dass einzelne Bauprojekte immer davon abhängen, was dann letztendlich bei der Verhandlung des Bundeshaushalts rausspringen.
Klar gibt es ja Vorbilder. Österreich zum Beispiel macht das ja, glaube ich, in die Richtung mit der eigenen Gesellschaft, eigener Finanzierung.
Bei der Bahn ist auch die Schweiz,
ja. Ja, und wir wissen, dass es dort funktioniert. Sie haben vorhin gemeint, warum können wir nicht so sein wie die Schweiz? Hat die Motto, ja, wir könnten, aber wir entscheiden aber schon seit Jahrzehnten, das nicht sein zu wollen. Müssen wir ja aber anerkennen, dass wir offensichtlich ein anderes Wirtschaftssystem wollen in Deutschland.
Ja, also solange es gut ging, kann ich mir halt gut vorstellen, dass da der Bedarf nicht war, darüber nachzudenken. Aber ein Eindruck, den ich schon habe, der sich auch von den anderen Ländern, in denen ich unterwegs war, unterscheidet, ist, dass wir in Deutschland eine sehr, ich sag mal, wir haben ein Problem nicht nur mit Klimaklebern, sondern mit Sesselklebern, sondern wir haben eine sehr geringe Durchlässigkeit in der politischen Kaste, in unseren Denkweisen. Das ist alles sehr starr und bewegt sich langsam. Da sitzen die gleichen Köpfe an den gleichen Stellen über Jahrzehnte. Und deswegen überrascht es mich nicht, dass wir diese, auch in unseren Köpfen, dieser Lösungsraum sich nicht weiterentwickelt. ich sehe das ein bisschen anders als Sie, dass ich jetzt nicht glaube, dass das an dem Deutschen an sich liegt, sondern ich denke, dass es ein bisschen systemimmanent ist, dass wir eben auch diese Kontinuität natürlich auch in unseren Institutionen nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter ja so angelegt war, dass wir diese Kontinuität eben unglaublich stark institutionell verankert haben. Und da denke ich mal, dass wir schon uns ins Zeug legen könnten, das ein bisschen aufzubrechen. Und dann, glaube ich, gehen die Menschen auch mit.
Also einige würden uns jetzt entgegenhalten, das ist gar nicht Deutschland. Die EU ist daran schuld. Die EU reguliert doch so viel. Die EU hat die Klimapolitik gemacht. Die EU macht halt immer mehr Bürokratie. Die EU verhindert Steuerwettbewerb und Ähnliches. Ist es nicht eher, dass die EU das Problem ist und die deutsche Politik quasi in dem EU-Gerüst sich bewegt und nicht das machen könnte, was sie vielleicht können wollte, vielleicht sogar in Umständen.
Ja gut, aber auch hier Politik der zweiten Ordnung, würde ich mal nachdenken. Also EU hat die Kommission, die Kommission hat das Vorschlagsrecht, die Kommission ist eine Bürokratie, die überlegt sich, oh, mit welchen Themen komme ich überhaupt noch durch, wenn ich in einem System lebe, in dem ich dann das Europäische Parlament als Zustimmungs-, aber dann auch den Rat als Zustimmungsorgan habe, wo viele Länder oder wo die Länder im Prinzip ein Vetorecht haben. Und dann kommen sie vielleicht auf so Sachen, ja gut, die großen Dinge, die eigentlich die EU voranbringen könnte, da kommen wir sowieso nicht voran und dann widmen wir uns lieber halt den Handyladesteckern und so. Und irgendwie so habe ich den Eindruck, dass die Kommission halt laufend auch um ihre Daseinsberechtigung mit den Tausenden von Leuten, die haben, zu rechtfertigen, mit solchen Ideen dann kommt, die halt dann in ein paar Mitgliedsländern fliegen. Und da Deutschland ja sehr sprachlos ist, was die EU-Politik angeht, werden wir dann irgendwie davon auch überrannt. Auch da würde ich sagen, es gibt einen Erklärungsansatz, warum das so ist, dass Deutschland, dieser German Vote, warum das so sprachlos ist. Und zwar, das hat man uns beim Sachverständigenrat angeschaut. Vor dem Brexit war es ja so, dass sozusagen die Briten immer das Liberale in der EU auch vertreten haben, und zwar auch sehr lautstark. Ne?
Genau.
Und Deutschland sich als ein anderes großes Land eher eine Vermittlerrolle wähnte, Zünglein an der Waage. Und wenn man ein Zünglein an der Waage ist, dann kann man sich es auch eben leisten, ganz spät sich zu positionieren. Die Hypothese war damals ein bisschen von unserer Analyse, dass nach dem Brexit die Deutschen es nicht gemerkt haben, dass eben ja, Großbritannien jetzt fehlt und dass im Prinzip sie diese Rolle einnehmen mussten. Da gab es dann die Frugals und da gab es so also andere Gruppierungen und so weiter, aber letztendlich ist da immer noch eine Lücke geblieben und Deutschland hat nach wie vor sich nicht eindeutig positioniert. Das heißt, ein Ansatz für mich, diese Regulierungswut in der EU einzudämmen, wäre auf jeden Fall, dass wir Europapolitik hier auch bei uns wieder wichtiges Thema machen. Das wollte Kanzler Merz ja auch machen, macht er auch jetzt mehr. Aber wir merken es ja auch medial, das ist ja nicht ein Thema, auf das die Leute so fliegen. Und das ist wirklich harte Arbeit. Ich habe ja damals auch recht viel mit der EU zu tun gehabt. Und da würde ich einfach sagen, da sollten wir einen Fokus hinlegen. Ansonsten geht es so weiter.
Jetzt haben Sie ja gesagt, okay, Vision, optimistisch, was können wir tun? Mal ganz konkret, Sie haben ja, glaube ich, auch einen Verein gegründet, der sich dem Thema widmet. Wie erhoffen Sie denn, dass Sie die politische Diskussion beeinflussen können?
Also ich versuche dadurch, dass ich selber diese Vision skizziere und auch diese Zukunftsbilder male. Ich habe so einen Kompass entwickelt für langfristiges Denken, wo es eben darum geht, dass wir anfangen mit Szenarien und eben uns überhaupt mal klar zu machen, was es für Potenziale auch in der Zukunft gibt. Dann zweitens, daraus Zukunftsbilder zu malen, also Visionen zu stricken, ansprechende Narrative zu entwickeln. Mit Technologie kann man ganz tolle Sachen erzählen, was auch besser wird in dieser Welt. Und dadurch eben diese Anschlussfähigkeit zu erreichen. Dann drittens, das Zielkonflikte klar benennen. Da hat mir auch kürzlich ein Mitglied des Bundestages Feedback gegeben. Das funktioniert ganz gut in Diskussionen, wenn eben sagt, okay, das 9-Euro-Ticket war doch super, sagen die Schüler bei einem Schulbesuch. Und dann sagt er eben, ja gut, aber 9-Euro-Ticket bedeutet ja auch Ausgaben von x Milliarden. Und das bedeutet dann, dass wir das Geld nicht haben, um, was weiß ich, die Schultoiletten zu sanieren und so weiter. Also Zielkonflikte wieder klar machen und am Schluss eine gewisse Demut vor der Komplexität zu beweisen. Das im Prinzip durch die Darlegung, wie dieser Diskurs laufen könnte und dass der ja auch attraktiv ist im politischen Raum, dadurch vielleicht den einen oder anderen Politiker animiere, dieser Diskursidee zu folgen. Und von der Resonanz des Buches, also insbesondere, ich spreche mit vielen im Bundestag, muss ich sagen, dass die Menschen oder die Parteien, sag ich mal, die erkennen das. Also wir leben in einer Zeit der großen Transformation. Ist allen klar, dass es nicht so bleiben wird, wie es vor 10 oder 20 Jahren war, sondern dass sich viele Veränderungen ergeben und dass da eine Orientierung notwendig ist, das ist inzwischen erkannt. Und dass wir eben, wenn wir die große Reform haben wollen, haben müssen, meiner Ansicht nach brauchen wir die große Reform, dann muss das unter einem Nordstern passieren, Da wird es nicht reichen, dass wir Experten zusammensetzen, die dann mit Stichpunktenlisten dann herkommen. Die werden dann im politischen Prozess gegeneinander abgetauscht. Also mit diesem kleinteiligen technokratischen Ansatz können wir einiges reparieren, aber ich glaube nicht den großen Wurf landen.
Gut, das heißt aber doch eigentlich, Sie setzen Ihre Hoffnung auf gute politische Führung.
Also ich möchte diesen Mut machen, diese Narrative zu verwenden und dann letztendlich ja gut politisch kommunikativ zu punkten, und dann dahinter gehört natürlich auch immer noch saubere Handwerksarbeit. Auch das kritisiere ich, wie eben, naja, es ist ja kein Wunder, wir haben ja keine Reformen gemacht, deswegen wissen wir überhaupt nicht mehr, wie man Reformen überhaupt macht. Und diese Handwerksarbeit dahinter, das ist brutale Defizite, also die Genese von der Entlastungsprämie betrachten oder, also es geht ja lange zurück, Autobahnmaut war so ein anderes Thema, ist ja das Handwerk einfach so unglaublich schlecht geworden, dass es kein Wunder ist, dass wir immer wieder in dieses politische Scheitern reinrennen. Und auch das, glaube ich, also da herrscht jetzt langsam eine Erkenntnis, dass das so nicht geht.
Herr Andritzky, vielen herzlichen Dank. Ich meine, es ist ja gut, dass Sie optimistisch sind. Ich finde das gut. Und Vision finde ich auch gut. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, dass wir erhört werden. Ich hoffe, dass Sie erhört werden. Und wenn Sie ja im Bundestag im Austausch sind, ist das sehr, sehr gut. Dann hoffen wir, dass diese Sache irgendwann mal in echte, gute Politik übersetzt. Weil ich würde immer noch sagen, ich glaube, die Bürger sind da wahrscheinlich etwas weiter schon als die Politiker.
Ja, das weiß ich nicht. Ich beobachte nur, dass in der Politik natürlich auch nicht die Reformköpfe, die Mutigen da sind, ne? Und auch das hat ja strukturelle Gründe, warum da dieselben Leute sitzen, die entsprechend risikoavers sind. Deswegen, ja, Plädoyer für Mut.
Plädoyer für Mut. Sehr gerne. Das machen wir so. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielleicht setzen wir es mal fort, wenn Sie dann mehr Leute erreicht haben, die dem Plädoyer für Mut folgen. Ich fände es richtig gut, weil ich will verstehen, das Alte können wir nicht alles erhalten. Wir brauchen dringend was Neues. Da bin ich bei Ihnen. Und ich finde auch gerade uns allen, den Bürgern, mehr Risiko, aber auch mehr Chancen zuzugeben, wäre sicherlich richtig.
Ja, absolut. Da stimme ich Ihnen voll zu.
Vielen herzlichen Dank.
Danke, Herr Stelter.
Helmut Schmidt, ein anderer Kanzler, meinte einmal, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Doch ich denke, ohne eine Zielsetzung, ohne eine Vision, was für ein Land wir in 10 bis 20 Jahren sein wollen, werden wir es nicht schaffen, heute das zu tun, was wir tun müssen, um die Zukunft zu gewinnen. Deutschland ist, davon bin ich überzeugt, ein Sanierungsfall. Gute Sanierer sprechen das aus, zeigen aber auch den Weg auf, die Krise zu bewältigen. Sie erklären, wie die Zukunft aussehen kann und wie und warum bestimmte Maßnahmen und Einschnitte dazu beitragen, genau diese Zukunft zu erreichen. Gute Sanierer können motivieren und überzeugen. Und sie sind auch mutig und stellen das eigene Schicksal hinter die Sache zurück. Was mich zur Frage führt, wo sind diese Sanierer heute? Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder am kommenden Sonntag, wenn es wieder eine neue Folge gibt von BTO. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.